Live auf der Lehramt.
Also man würde ja überall hören, die Schüler sind alle nicht mehr das, was sie mal waren, an Disziplin, und die Eltern seien ja alle so militant und so weiter. Mag ja an manchen Standorten von Schulen stimmen, mag ja auch ein gesellschaftlicher Trend sein, aber dieses Schülerblaming und Elternblaming, finde ich, geht gar nicht. Das Versäumnis liegt nicht darin, dass Schüler schwieriger geworden sind oder Elternhäuser schwieriger.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge möchte ich dich ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, nämlich in der Frage, wie eigentlich Pressearbeit betrieben wird in der Berichterstattung über die aktuelle Bildungssystemkrise. Also Stichwort Lehrermangel, Stichwort Lehrerkündigungen, wie können wir den Lehrberuf attraktiver machen und so weiter. Ich hatte gerade in den letzten Wochen sehr, sehr viele Presseanfragen, war hier und da zu lesen, hier und da auf dem Bildschirm zu sehen oder im Radio zu hören, und durfte in den letzten 2 bis 3 Jahren schon einiges an Presseerfahrung sammeln auf allen verschiedenen Medienkanälen und will dich heute einmal mit dahin nehmen, wie das eigentlich abläuft und was ich selber so beobachtet habe, wie Presse eigentlich vorgeht und welche Narrative auch geschaffen werden. Das war für mich eine ganz, ganz spannende Erkenntnis als Literaturwissenschaftlerin. Ich bin ja Anglistin, und da hat ganz viel die Frage des Storytellings mit zu tun. Welche Geschichten werden über Lehrkräfte erzählt und in den Medien verbreitet? Und warum haben manche Themen es eigentlich so schwer, öffentliches Gehör zu finden? Da habe ich mir so einen Reim drauf machen können in letzter Zeit. Und ich möchte dich jetzt einfach mal so daran teilhaben lassen, ohne dass ich jetzt die Pressearbeit groß bewerte. Hat natürlich immer damit zu tun, sind das Qualitätsmedien, sind das öffentlich-rechtliche, sind das private? Da habe ich durchaus unterschiedliche Vorgehensweisen kennengelernt. Und ohne die zu werten, sind ja alle immer bezogen auf ihre Zielgruppe und bezogen auf ihre eigenen Interessen, möchte ich das einfach mal ein bisschen vorstellen. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für all euer tolles, positives Feedback zu diesem Podcast in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe wirklich über alle möglichen Kanäle von euch Zuschriften bekommen zu bestimmten Folgen, die bei euch Aha-Erlebnisse hervorgerufen haben. Das freut mich natürlich wahnsinnig. Für mich ist das auch ein Balanceakt, denn ich werde eigentlich immer kritischer und immer lauter in diesem Podcast. Vielleicht hast du es schon festgestellt. Ich merke aber auch, dass das notwendig ist, um eben gegen bestimmte Narrative anzuarbeiten und mit Tabus zu brechen. Von daher, ich freue mich, dass ich trotzdem von euch dafür so viel Zuspruch erhalte oder auch gerade deswegen von euch so viel Zuspruch erhalte. Denn viele von euch spiegeln mir, dass sie das sehr begrüßen, dass bestimmte Dinge mal ausgesprochen werden, die sie eigentlich auch so wahrnehmen, aber wo sie dann im Kollegium für untergebuttert werden, wenn sie das mal äußern und dann hier im Podcast eben hören, ah krass, es geht auch anderen so. Da danke ich euch ganz, ganz herzlich für dieses tolle Feedback. Und wenn dich dieser Podcast weiterbringt, wenn du zu den Hörerinnen und Hörern gehörst, die immer wieder einschalten, dann teile doch unsere Folgen und gib uns gerne auch eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft uns, gefunden zu werden, und hilft anderen Lehrkräften eben auch, da diese Plattform zu finden und vielleicht sich selber wieder gespiegelt zu finden. Okay, lass uns starten in das Thema Medienberichterstattung über die Bildungskrise bzw. meine Erfahrungen damit. Ich war jetzt in letzter Zeit hier und da mal im Radio, im Print, in Online-Medien, manchmal hinter der Paywall, manchmal vor der Paywall, durchaus jetzt auch schon im TV mehrfach mit, ich sag mal, TV-Sendern verschiedener Zielgruppen, öffentlich-rechtliche und private. Und ich wollte euch einmal so erzählen, wie das grundsätzlich abläuft. Also ich werde in der Regel angeschrieben per E-Mail oder ich werde auch direkt angerufen. Und da ist dann in der Regel ein Journalist oder eine Journalistin dran, die mal so abklopfen möchte, ob ich mich zu dem Thema Lehrberuf in der Krise äußern möchte, weil die dann natürlich wahrgenommen haben, ich war selber Lehrerin und ich begleite Lehrer aus dem Job. Da ist dann das häufige Missverständnis, ich würde jetzt propagieren, alle Lehrer sollen den Job verlassen. Das muss ich jetzt meistens dann erstmal ausräumen am Telefon. Manche haben sich aber auch schon intensiver mit unserer Arbeit auseinandergesetzt und haben verstanden, okay, das ist eine Art Karriereberatung und Karrierecoaching, das erstmal ausgangsoffen ist. Also wir begleiten erstmal Lehrkräfte in der beruflichen Krise. Da kann eine Kündigung mit einhergehen, muss aber nicht. Aber dadurch halten mich dann einige für qualifiziert, über das Thema Lehrermangel zu reden. Was natürlich auch insofern so ist, als dass ich die Gründe sehr, sehr gut kenne, warum Personen den Lehrberuf verlassen und warum möglicherweise auch nicht mehr so viele den Lehrberuf überhaupt erst ergreifen wollen. Das wird dann gerne natürlich zum Thema gemacht. So, wie läuft das dann ab? Also in der Regel wollen die von mir eine Expertinnenstimme und möglichst zwei Fallbeispiele. Lehrkräfte, die gerade mitten in der Krise stecken oder die den Beruf frisch gewechselt haben. Also das ist eine Praxis, ne? Dass man so sagt, es müsste jetzt O-Töne geben. O-Töne sind immer direkte Zitate von zwei unterschiedlichen Fällen und dann eine Expertenstimme dazu und dann wird vielleicht noch eine Stimme aus der Politik hinzugezogen manchmal oder jemand aus der Wissenschaft, um so ein etwas abgerundeteres Bild zu schaffen. Also die Emotion und die Aktualität wird immer geschaffen über Fallbeispiele und dann wird das in so einen größeren Kontext gesetzt. Genau, das heißt, ich bin immer ziemlich am Rödeln, wenn die Presse an mich rantritt, weil ich natürlich dann darauf bedacht bin, zu schauen, wer von unseren Kundinnen und Kunden käme da vielleicht in Frage, wer hat die Offenheit, über diese Dinge zu sprechen und dann spreche ich eben Personen an oder manchmal schicke ich das Ganze auch über meinen Newsletter, der mittlerweile von, ich glaube, 7000 Personen gelesen wird und dann geht es manchmal um TV-Aufrufe. Mittlerweile ist ja das Thema Lehrer in der Krise auch viel in irgendwelchen Vorabend-Newsprogrammen oder in so kleinen Reportagen zu sehen. Und dafür werden dann auch häufiger welche gesucht. Wenn du in meinem Newsletter bist, dann hast du in der letzten Zeit mehrere TV-Aufrufe auch im Posteingang gehabt. An dieser Stelle, wenn dich das interessiert, dann trag dich super gerne ein zum Newsletter unter isabelprobst.de/news. Dann bekommst du direkt als Willkommensgeschenk noch ein E-Book mit dazu, mit Alternativen zum Lehrberuf. Das ist immer sehr heiß frequentiert, dieses E-Book. Das aber nur am Rande. Ich habe gerade schon gesagt, das sind die unterschiedlichsten Medien, die da an mich herantreten. In der Vergangenheit waren das zum Beispiel der Spiegel, der Cicero, die Brand 1, die Frankfurter Allgemeine, der WDR, der NDR, der MDR, alle möglichen. Dabei war auch die Welt oder Sat.1, also durchaus eine breite Streuung. Und spannend ist für mich immer nachzuvollziehen, wer sitzt eigentlich im Hintergrund von einer bestimmten Redaktion. Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es klar, aber bei manchen großen Magazinen sieht man dann zum Beispiel im Fuß von Journalisten, okay, das ist jetzt ein Magazin, das gehört der Gruppe Gruner und Jahr an und Gruner und Jahr ist aufgekauft worden von RTL. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, in dem Zuge, dass RTL Gruner und Jahr aufgekauft hat, wurden viele Magazine eingestellt, viele Redaktionen entlassen und vereinheitlicht unter dieser riesigen RTL-Gruppe. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Berichterstattung der Organe, die jetzt unter der Schirmherrschaft von RTL stehen. Was mir auffällt, unabhängig davon, wer da mit mir arbeitet, ist, dass es natürlich um Storytelling geht. Es geht um Personen, deren Geschichten gehört werden wollen. Aber das Storytelling ist meistens eben nicht ein offenes, sondern eines, was durchaus auch bestimmte Klischees bedient. Und Schule ist natürlich ein gefundenes Fressen für Klischees. Das heißt, ich merke durchaus mit den unterschiedlichen Personen, mit denen ich spreche, da sind Klischees in den Hinterköpfen und es gibt auch bestimmte Narrative, die entweder bewusst oder unbewusst bedient werden von diesen Redaktionen. Was ich feststelle, ist, dass manchmal eine Redaktion an einen herantritt, die haben eigentlich schon im Hinterkopf, was sie erzählen wollen. Die kommen also nicht, um zu verstehen, sondern die kommen, um sich einen O-Ton einzusammeln für das Narrativ, was sie selber am Reißbrett entworfen haben, sozusagen. Es kann also sein, dass jemand zu mir kommt und sagt, haben Sie nicht mal einen für uns, der eine krasse Gewalterfahrung gemacht hat in Schule? Das finde ich zum Beispiel richtig heftig. Also ich meine, ich weiß natürlich, es gibt Lehrkräfte, die diese Gewalterfahrungen gemacht haben und diese Geschichten gehören auch erzählt. Aber das hat für mich ein absolutes Geschmäckle, weil ich auch in so einer hohen Dichte in letzter Zeit dafür angeschrieben werde, Lehrkräfte zu beschaffen, die diese Sensationsstories offenbaren. Also man hat dann in der Redaktion beschlossen, wir machen jetzt mal so eine krasse Schocker-Story über Schule, wie die Schüler da alle außer Rand und Band sind und wie die armen Lehrer bedroht werden. Wir brauchen jetzt halt einfach jemanden, der seine Geschichte hier mal erzählt. Und dann wird angefragt, ne, ich hätte ja sicherlich Kontakte, ob ich da nicht mal jemanden beschaffen könnte. Das hat für mich ein krasses Geschmäckle und das lehne ich auch ab und schreibe da auch ein paar Takte zu, weil ich finde, das ist ein ganz problematisches Narrativ, was da öffentlich auch über den Lehrberuf geschaffen wird. Lehrer als Opfer, Lehrer als die unprofessionellen Wehrlosen. Gleichzeitig passieren aber natürlich diese Geschichten und verdienen es auch, erzählt zu werden. Also es ist ein ganz, ganz schmaler Grat, aber das droht für mich zu kippen in der Dichte, in der ich Anfragen erhalte nach sensationsheischerischen Bedürfnissen nach Gewaltberichterstattung. Ne? So, also es, das ist aber jetzt ein Extrem. Ne? Es gibt aber manchmal die Situation, dass ich merke, spätestens dann, wenn ich den Artikel lese, da soll eine bestimmte These untermauert werden, für die ich jetzt einfach nur noch meinen Kopf hinhalten sollte. Und die Dinge, die im Gespräch dominant waren, über die wir uns eigentlich unterhalten haben, waren gar nicht zitierfähig, sondern es werden dann Beisätze als O-Ton herausgezogen, die jetzt gerade dazu dienen, die ursprünglich angedachte These zu unterstreichen. Bin ich manchmal recht überrascht, in welche Richtung der Artikel dann tatsächlich ausgelegt ist, weil ich das Gefühl hatte, subjektiv, wir unterhalten uns doch über was ganz anderes. Das gibt es also durchaus. Was ich merke, ist das, was ich als Literaturwissenschaftlerin in Englisch als Character Trope kennengelernt habe, nämlich bestimmte Klischee-Charaktere, die ganz gerne bedient werden durch die Medienberichterstattung. Was ist ein Character Trope? Das kennst du auf jeden Fall aus Romanen, aus Filmen. Das sind so typische Schemata, wie ein Charakter gestrickt ist, meistens recht oberflächlich. Ein Trope wäre zum Beispiel der nette Junge von nebenan, der verrückte Professor. Oder der schwule beste Freund der Hauptdarstellerin. Da haben wir alle sicherlich vor Augen, wie so eine Person wahrscheinlich gestrickt ist. In der Regel ohne charakterliche Tiefe, sondern komplettes Klischeedenken. Ein super Beispiel dafür ist der Highschool-Film Breakfast Club. Überhaupt die ganze Riege an Highschool-Filmen, die spielt ja nur mit Character-Tropes. In Breakfast Club, da gibt es den Nerd, es gibt den dummen Jock. Jocks sind an amerikanischen Highschools die Sportler, ne, die im Footballteam sind. In der Regel nichts in der Birne und recht oberflächlich. Also das ist das Klischee, ne? Den Nerd, den dummen Jock. Dann gibt's im Breakfast Club das Manic Pixie Dream Girl. Ganz spannend. Das ist gerade auch so ein TikTok-Trend durch Wednesday Addams, die jetzt ja in so einer Netflix-Serie wieder verbraten wird. Das Manic Pixie Dream Girl, das ist so das verpeilte, mysteriöse Subkulturmädchen, das aber hot aussieht. Ja, das ist das Manic Pixie Dream Girl. Dann gibt es das verwöhnte Highschool-Prinzesschen. Und den verwegenen Outsider. So, das sind die Character Tropes im Breakfast Club. Und das Feld Schule ist voll von diesen Character Tropes, nämlich zum Beispiel auch die hysterische, überforderte Lehrerin. Siehe den Film Fuck You Goethe. Wie heißt sie? Frau Schnabelstedt, ne? Heißt sie nicht so? Also, Lehrer sind natürlich ein gefundenes Fressen für Klischeecharaktere und man merkt, dass diese Klischeecharaktere eine Rolle spielen im Bewusstsein von Journalisten. Und ich merke es vor allen Dingen da drin, dass ich gegen diese Trope ganz aktiv anerzählen muss. Also man merkt zum Beispiel das Klischee der überforderten Lehrerin. Das wird gerne bedient. Dann werden mir entsprechende Fragen gestellt, ne? Wenn es darum geht, warum haben sie den Lehrberuf verlassen? Je nachdem, welches Medium das ist, dann bohren die auch so sehr ins Emotionale, um einem natürlich Aussagen zu entlocken, die in diese Klischeekiste passen. Überforderung, alles zu viel, ich war dem nicht gewachsen. Am liebsten noch das Wort Burnout soll eine Rolle spielen. Also das ist eine Klischeekiste. Und diese Erfahrung musste ich erstmal machen, dass ich in diese Fettnäpfchen nicht trete und diese Klischees auch nicht bediene, sondern im Gegenteil ganz aktiv dagegen anerzähle. Wogegen ich nämlich mittlerweile super allergisch bin, ist, in der öffentlichen Debatte geht es natürlich sehr um die Arbeitsbelastung im Lehrberuf. Und die stimmt ja auch. Der Lehrberuf ist ja ein sehr, sehr herausfordernder und belastender Beruf. Ich finde es aber mittlerweile total problematisch, wenn die Lehrberufskrise darauf verkürzt wird, dass dieser Beruf so anstrengend ist. Denn umgekehrt entsteht daraus das Narrativ, die Lehrer sind alle arbeitsscheu. Also für das ganze Geld, was die kriegen, können die sich ja mal ein bisschen anstrengen, statt um 14 Uhr dann im Schrebergarten zu sitzen. Und ich habe gemerkt, ohne das Klischee jetzt zu bedienen, ne, dass man jetzt sagt, oh, das ist ganz schön anstrengend. Wenn man aber alleine schon das bekräftigt, dass dieser Beruf wahnsinnig anstrengend und herausfordernd ist, dann kann es passieren, dass einem das im Mund umgedreht wird und hinterher in so einem Artikel steht, ja, die Belastung macht uns alle kaputt oder sowas, ne? Und dann wird da unter so einem Artikel wahnsinnig gehatet über die faulen Lehrer. Das heißt, ich gebe diesen Dingen mittlerweile gar keine Plattform mehr, wenn man mit mir spricht, sondern ich nehme das direkt vorweg, dass ich sage, ja, der Beruf ist sehr herausfordernd, aber ganz ehrlich, darum geht es nicht. Keine Lehrkraft, die ich kenne, ist arbeitsscheu. Im Gegenteil, alle hängen sich total rein und sind eher Workaholics. Ich bin heute noch ein Workaholic. Es geht aber um das Gesamtpaket und um die Wertschätzung, die dahinter steht. Und wenn die nicht stimmt, wenn die Gesamtbilanz nicht stimmt, dann fragt man sich, wofür man sich eigentlich so den Hintern aufreißt. Also man muss dagegen anerzählen, gegen diese Character Tropes tatsächlich. Weitere Klischees, die gerne bedient werden oder Fragen, mit denen man eigentlich fast immer rechnen kann, ist, dass die Schülerschaft sich doch sicherlich extrem zum Negativen gewandelt hätte. Also man würde ja überall hören, die Schüler sind alle nicht mehr das, was sie mal waren, an Disziplin und die Eltern seien ja alle so militant und so weiter. Mag ja an manchen Standorten von Schulen stimmen, mag ja auch ein gesellschaftlicher Trend sein, aber dieses Schülerblaming und Elternblaming, finde ich, geht gar nicht. Das heißt, auch da bin ich mittlerweile sehr, sehr hellhörig, wenn mir diese Fragen gestellt werden, um diese Klischees nicht zu bedienen. Dann wird immer ganz konkret gefragt, hatten Sie denn mal einen schwierigen Schüler? Oder woran sehen Sie denn, dass sich die Schülerschaft verändert hat? Dem gebe ich mittlerweile auch wenig Raum, weil ich weiß, das wird an anderer Stelle ausführlich gesprochen. Ich muss nicht auch noch in dieses Horn blasen. Und mittlerweile ist meine Aussage dazu immer, natürlich gibt es einen gesellschaftlichen Wandel, der ja durchaus auch positiv ist, denn die Situation der Schulen und Lehrerschaft in den 80ern und 90ern beruhte ja auch schlichtweg auf einer absoluten gesellschaftlichen Ungleichheit und Marginalisierung mancher Bevölkerungsgruppen, die an Schulen auch gar nicht stattfinden und die deswegen dann eben auch in Schulen gar nicht mit berücksichtigt wurden, sondern die Homogenität von Gymnasien beruhte ja einfach darauf, dass andere Personen aus anderen sozialen Schichten oder vielleicht anderen Ethnien gar nicht erst die Gymnasialempfehlung bekommen haben. Also durch Diskriminierungsmechanismen, wo man heute sensitiver ist und das findet dann eben heute an den Schulen statt. Das Versäumnis von Schulen ist aber eben den Rahmen dafür zu schaffen, dass das stattfinden kann und dass man dem auch angemessen professionell begegnen kann. Das ist also das Versäumnis. Das Versäumnis liegt nicht darin, dass Schüler schwieriger geworden sind oder Elternhäuser schwieriger. Da bin ich ganz bei Aladin Elmafalani, der auch schon in diesem Podcast war. Es sitzen mittlerweile, um in seiner Metapher zu reden, mehr Menschen am Tisch, die mitreden können. Und das ist gesellschaftlich erstmal eigentlich eine positive Entwicklung. Nur Schule hat darauf bisher nicht die Mittel gefunden, angemessen angemessen zu reagieren. Das ist die eigentliche Problematik. Aber dieses Schülerblaming merke ich auch, diese Fragen werden immer gestellt und ich möchte in dieses Horn nicht pusten. Was ich sonst noch feststelle, ist, dass es durchaus Unterschiede gibt, wie JournalistInnen von verschiedenen Organen fragen. In der Regel geht es mit den Qualitätsmedien einher, dass Fragen offener gestellt werden und dass auch abstrakter gefragt wird. Also abstraktere Schulsystemkritik hat da Raum. Und mit einer offenen Frage meine ich zum Beispiel, dass gefragt wird, wie haben Sie das erlebt? Und nicht, wie manche anderen Medien das machen, das war doch sicherlich sehr viel Druck für Sie, oder? Also, es gibt Medien, die arbeiten ganz gezielt mit Suggestivfragen, mit sehr emotionalen Fragen, wo einem auch im Rahmen der Frage schon die Wörter in den Mund gelegt werden. Beispiel, das war doch sicherlich viel Druck für Sie. Das Wort Druck müsste ja gar nicht im Spiel sein, wenn die Frage offen gestellt würde, ne? Also Druck wird jetzt direkt schon in den Mund gelegt. Oder es wird sehr, sehr kleinschrittig gefragt und sehr konkret, so auf alltäglicher Ebene. Wie war das denn für Sie, wenn Sie dann morgens im Auto zur Schule saßen? Also geht es dann gar nicht um die sachliche Debatte, sondern um den ganz persönlichen, subjektiven Empfindenslevel. Und da werden massiv Klischees bedient von manchen Organen. Da werden Sachverhalte simplifiziert. Es werden auch oft so nach Monokausalitäten gefragt. Was war denn der eine Grund, warum Sie aus dem Lehrberuf ausgestiegen sind? Ja, sorry, es gab jetzt nicht den einen. Also das Themenfeld eröffnen zu können, dass das Thema wahnsinnig komplex ist und dass da viele Dinge ineinander greifen, das lassen viele Medien so schon gar nicht zu. Am liebsten wird natürlich eine eindeutige Story erzählt. Das habe ich von vereinzelten Organen erlebt und in der Regel nicht zum Beispiel von öffentlich-rechtlichen oder eben von so großen namhaften Magazinen wie Spiegel, FAZ und so, ne? Da wird dann offener gearbeitet und da wird dann eben auch zugelassen, dass man auf abstrakter Ebene eine Schulsystemdebatte führt. Ich fand für mich das eine sehr, sehr spannende Beobachtung, von der ich auch einiges gelernt habe, wie ich zukünftig mit Presseanfragen umgehe. Letztlich muss man aber sagen, dass alle Organe, egal ob man sie jetzt mit einem Qualitätslabel versieht oder nicht, Sklave der Quote sind und Sklave der Sendezeit und Sklave der Klickzahlen. Zum Beispiel, wenn das Ganze in einem Online-Magazin veröffentlicht wird und alle Magazine haben ja eine Online-Präsenz, von Spiegel Online über Stern Online über Welt Online, da geht es natürlich darum, dass das angeklickt wird. Das heißt, es geht darum, relativ überspitzte Überschriften zu wählen und überspitzte Teasertexte, damit das gut geteilt werden kann auf sozialen Medien und damit das geklickt wird und damit darunter auch Engagement passiert. Engagement heißt, dass darunter eine Konversation entsteht von den Usern, also zum Beispiel den Leuten, die Spiegel Online abonniert haben, also die Paywall quasi bezahlen, die Spiegel-User, die dann Profil haben, ne? Da wird dann viel drunter diskutiert. Und natürlich, das ist dann auf Kontroverse gebürstet, damit es auch gelesen wird, damit es Aufmerksamkeit erhält und damit auch die Klickzahlen hoch sind und unten drunter viel passiert in diesen Threads. Und da sieht man, wie das Internetverhalten und das Klickverhalten auch mediale Narrative formt. Das sieht man aber auch durchaus im TV, dass da wirklich differenzierte Auseinandersetzungen mit Problemen passieren kann. Das muss schon ein großes Debattenformat sein, wie ich sag mal Lanz oder Maischberger oder so, ne? Das passiert aber ja in Randzeiten, wirklich spät abends. Ansonsten hat man in der Regel für so eine Matz, die dann gemacht wird, so ein Einspieler in meistens so Vorabend-Berichterstattungsprogrammen, Zeitrahmen von 5 Minuten. 3 Minuten bis maximal 7. 7 ist schon exorbitant viel. Und da muss man ja auch einiges drin unterbekommen. Also wenn man da zum Beispiel einen ExpertIn zu Wort kommen lässt und ich sag mal 2 Fallbeispiele, dann müssen diese Charaktere ja auch eingeführt werden. Also vorgestellt, wer ist das, was war die Historie und dann gibt es ein paar O-Töne. Und dann ist die Geschichte im Grunde schon auserzählt nach 5 Minuten. Man kann gar nicht so kontrovers in eine Debatte einsteigen und die Komplexität eines Themas darstellen. Das ist im Rahmen dieser kurzen Sendezeit nicht möglich. Und ich bin natürlich immer froh über die Gelegenheiten, die mir geboten werden, fast schon egal in welchem Organ, sei denn, dass das Organ wirklich moralisch meinen Werten zuwiderläuft, dann lehne ich das auch ab. Aber eigentlich muss man ja froh darüber sein, dass man die Bühne und die Sichtbarkeit dafür geboten bekommt, diese öffentliche Debatte mitzuformen. Von daher freue ich mich natürlich über all diese Einladungen. Man muss aber dazu sagen, das lässt in der Regel wenig Komplexität zu. Und wenn man seine Kommunikationsagenda hat, das sieht man ja ganz oft, die Leute, die bei Lanz zum Beispiel sitzen, gerade diese Medienprofis aus der Politik, die haben eine ganz klare Kommunikationsagenda, damit die im Rahmen der Sendezeit ihre Dinge nach Hause fahren können, die sie loslassen wollen vor der breiten Öffentlichkeit. Und die lenken dann die Debatte auch immer wieder auf diese Punkte, die auf ihrer Kommunikationsagenda stehen. Nicht ohne Grund, sicherlich, weil ansonsten das Sendeformat die ganzen Aussagen verwässert. Und da forme ich immer mehr ein Bewusstsein für, dass ich bestimmten Narrativen keinen Raum geben möchte, nämlich der Character-Trope, die überforderte hysterische Lehrerin oder der Lehrer im Burnout, der Lehrer als Opfer, aber auch die schlimmen Schüler, die schlimmen Eltern. Das sind Themen, die ich total differenziert betrachtet wissen möchte und wo ich dann eben kommunikativ auch dagegen halte. Und Themen, wo ich wichtig finde, dass die Eingang finden, ist: Schule als Arbeitgeber behandelt seine Lehrkräfte schlecht. Das ist mittlerweile ein Punkt, den ich versuche intensiv zu machen, dass es in Schule keine gute Personalentwicklung gibt. Weil es wird natürlich immer gefragt, warum ist der Lehrberuf nicht mehr so attraktiv? Ja, dann geht es um Belastung im Lehrberuf und dann wird gefragt, müssen die denn nicht alle besser bezahlt werden? Und sind die Schüler denn alle so schlimm geworden? Ja, diese Themen finden sowieso statt. Ich habe mittlerweile für mich auf die Agenda sozusagen geschrieben, dass ich auch Dienstherren outcallen will. Das wird zu wenig thematisiert. Das können eigentlich auch nur Leute aus der Praxis thematisieren, die das erlebt haben. Also das schreibe ich mir mittlerweile relativ explizit auf die Agenda, dass ich zur Sprache bringe, wie Lehrkräfte eigentlich von ihren eigenen Arbeitgebern behandelt werden. Einen letzten Exkurs möchte ich noch machen, nämlich auf Social Media. Das habe ich jetzt noch gar nicht mit besprochen, sondern eher die Traditionsmedien. Social Media nimmt aber ja eigentlich in unserem eigenen Konsum oder in den Konsum vieler Menschen schon fast größere Anteile ein als das klassische TV, die Tageszeitungen und die Magazine. Und Social Media funktioniert natürlich anhand der Algorithmen, die explizit dafür programmiert sind, dass Userinnen und User möglichst viel Zeit auf diesen Plattformen verbringen. Denn was ist das Geschäftsmodell dieser Plattformen? Natürlich bezahlte Werbung. Die Plattformen leben letztlich davon, dass User viel Zeit auf der Plattform verbringen und dann eben auch viel Werbung eingeblendet bekommen können. Wie kriegt man das hin, dass Userinnen und User viel Zeit dort verbringen? Natürlich diese süchtig machenden Mechanismen, dieser Feed, den man immer weiter scrollt. Aber es geht vor allen Dingen darum, emotionalen Content zu pushen. Alles, was polarisiert, was glücklich macht, was lustig ist, aber auch in die andere Richtung, was erhitzt, worüber man kontrovers diskutieren kann in so einem Feed, was die Leute einfach emotionalisiert. Denn natürlich soll Engagement gepusht werden. Engagement, das ist immer, wenn auf so einen Post darunter viel kommentiert wird und die Leute sich darunter die Köpfe einhauen oder einfach kontrovers dann eben sich austauschen. Das schaffen soziale Medien dadurch, dass die Algorithmen besonders emotionalisierenden Content besonders oft einblenden. Und das ist natürlich ein Kuratieren von Content nur nach seinem emotionalen Wert und wenig nach seinem inhaltlichen Wert. Und das habe ich natürlich auch schon gesehen auf Instagram zum Beispiel, was für mich eine sehr traffic-starke Plattform ist, sage ich mal. Mittlerweile passiert tatsächlich nicht mehr so viel auf Facebook. Ein neuer aufstrebender Kanal ist sicherlich LinkedIn. Da geht es dann aber eher um den beruflichen Kontext und da ist dann auch der Content etwas anders konzipiert. Instagram, da geht es aber natürlich um emotionale Debatte. Ich habe schon meine Erfahrungen gemacht, dass viele Dinge, die früher, ich sage jetzt mal früher bis 2022, noch viele Einblendungen erreicht haben, viele Kommentare von Lehrkräften auf zum Beispiel Infoposts generiert haben, dass das keine Sichtbarkeit mehr bekommt. Also die Dinge, wo ich früher der Meinung war, das ist wertvoller Content, das interessiert die Leute, das hat einen Mehrwert für die, werden immer weniger eingeblendet zugunsten von Reels. Reels sind natürlich bewegter Content, Videocontent, und damit bewegt sich Instagram in eine Richtung, die natürlich TikTok vorgibt. Es geht also immer mehr um Bewegtbild und der Algorithmus blendet dann eben besonders die Reels ein, die lustig sind oder die besonders emotionalisieren. Das ist aber für so ein Sachthema wie das meinige, Schule, vor allen Dingen auch Schulsystemkritik und ich sag mal differenziertes Sprechen über den Lehrberuf, ist dieser Algorithmustrend wenig förderlich. Denn man merkt, was wird jetzt viel eingeblendet an dem, was ich in letzter Zeit so gemacht habe. Das sind vor allen Dingen die Dinge, die besonders emotional das Thema aufbereiten. Zum Beispiel gab es einen Post von mir, der ist tatsächlich viral geworden. Das waren Fotos von mir als Lehrerin, wo ich wirklich noch ganz anders aussah und wo man so meine Entwicklung in Fotos auch sieht und durchaus auch sieht, wie es mir anhand der Fototimeline besser geht mit meinem Ausstieg aus dem Lehrberuf. Das ist ein wahnsinnig emotionaler Post gewesen, der richtig gut performt hat. Da frage ich mich aber ehrlich gesagt, quo vadis Internet? Obwohl, das darf man wahrscheinlich schon lange nicht mehr fragen. Aber das muss euch bewusst sein, ne? Die Dinge, die ihr seht in euren Feeds, in eurer Timeline, das sind nicht unbedingt die Dinge, die qualitativ hochwertig sind, die hochwertiger Content sind, gute Infoposts, die wertvoll für euch sind, sondern das ist erstmal vor allen Dingen emotionalisierender Content. Und natürlich bekommen das Creator mit. Creator sind diejenigen, die auf Instagram oder auf anderen Medien eben veröffentlichen. Und da es ja im allgemeinen Interesse ist, dass Creator Sichtbarkeit bekommen, konzipieren die natürlich dann ihren Content so, dass er mehr diese Formate bedient, die mehr Sichtbarkeit bekommen. Das heißt, die Algorithmen shapen das Narrativ auf den sozialen Medien. Das, was du auf Social Media siehst und liest, ist ein kleiner Ausschnitt des Gesamten, der aber überprominent ist und überemotional. Und diese ähnlichen Mechanismen spielen natürlich bei den Traditionsmedien eine Rolle. Da geht es dann eben auch um Klickzahlen, um Sendezeit und solche Dinge. Und darum ist es so schwierig, ein ausgeglichenes, kontroverses Narrativ oder eine kontroverse, tiefe Debatte über das Schulsystem und den Lehrberuf in den Medien zu finden. Das wird mich natürlich zukünftig nicht davon abhalten, wenn ich Presseanfragen bekomme, diese auch wahrzunehmen. Wie gesagt, ich bin dankbar für diese Möglichkeit, zur öffentlichen Debatte beizutragen, solange die Organe meinen Werten entsprechen. Sagen wir es mal so. Manche Dinge, da weiß ich es in Zukunft besser, ob ich sie annehme oder nicht. Aber grundsätzlich muss man sich ja freuen, dass man teilhaben darf an solchen Debatten und dass man da oder ich da auch wahrgenommen werde als jemand, der Expertise dazu beitragen kann. Das sehe ich auch daran, dass ich momentan nicht nur Presseanfragen erhalte, sondern zum Beispiel auch Anfragen von Hochschulen, von Stiftungen, um auf Symposien zu sprechen oder an bestimmten Runden teilzunehmen oder mitzupublizieren. Das sind ja alles wunderbare Dinge, die mir passieren, auch weil Presse auf mich aufmerksam macht. Aber mir war es wichtig, dir das mal weiterzugeben, weil ich in letzter Zeit wirklich so viele Erfahrungen mit Presse machen durfte und ich diese Dinge festgestellt habe, die ich sage mal neutral spannend finde, wenn man sie zu Ende denkt, aber durchaus auch problematisch, weil ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum die Schulsystemdebatte sich immer weiter um sich selbst dreht, weil medial die Berichterstattung natürlich von bestimmten Quoten abhängig ist. Und wir, die wir im Schulsystem arbeiten, kennen natürlich die Komplexität des Themas, aber um Schule zu verändern, ist man ja auf den Rückhalt der breiten Öffentlichkeit angewiesen. Die wiederum schöpfen aus ihrer eigenen Schulerfahrung und eben aus den Medien. Und darum ist das durchaus ausschlaggebend, wie in den Medien über Schule Bericht erstattet wird. An dieser Stelle möchte ich dir schon mal in Aussicht stellen, dass in den nächsten 3 Wochen in diesem Podcast wir besondere Personen begrüßen dürfen, nämlich die 3 Speakerinnen und Speaker, die beim Schulfrei Online Camp wertvolle Beiträge leisten werden. Also, wir haben jetzt noch 4 Wochen, heute, wenn diese Folge rauskommt, 4 Wochen bis zum Schulfrei Online Camp am 23.04.2023. Ein Tag online rund um das Thema Mut, Angst, Glück, Freiheit und wie das Ganze mit beruflicher Erfüllung zusammenhängt. Und in den nächsten 3 Wochen wirst du nach und nach die Beitragenden zu diesem Camp kennenlernen. Du kannst dich jetzt noch eintragen in die unverbindliche Warteliste. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn du in dieser Warteliste bist, dann wirst du als erstes benachrichtigt, sobald der Ticketverkauf startet. Also trag dich da direkt ein. Du wirst dann insbesondere informiert dazu. Dir wünsche ich jetzt eine schöne Woche. Und in der nächsten Woche hören wir uns mit dem ersten Speaker des Schulfrei Online Camps. Bis dahin, alles Gute!